Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. In einer Höhle in Israel haben Forscher antike Bibelfragmente gefunden. Außerdem Münzen, Sandalen, Skelette. Alles fast 2000 Jahre alt, also aus biblischen Zeiten. Mehr zu diesem Sensationsfund gleich in dieser Sendung. Außerdem heute bei Tag für Tag ein Gespräch mit dem tschechischen Theologen und Vordenker Tomáš Halík über die Corona-Krise und was sie für die Kirchen bedeutet. Und unsere Korrespondentin war im französischen Staatswald unterwegs, wo derzeit Eichen für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame gefällt werden. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Als 1947 und in den darauffolgenden Jahren im Westjordanland in Höhlen am Toten Meer die sogenannten Qumran-Rollen entdeckt wurden, da war das für Archäologen, Theologen und Historiker ein Sensationsfund. Die antiken Schriften sind die ältesten bekannten Bibeltexte, rund 2000 Jahre alt, und sie stellten damals manche bis dahin geltende bibelwissenschaftliche Theorie auf den Kopf. Jetzt haben Forscherinnen und Forscher wieder in einer Höhle am Toten Meer eine atemberaubende Entdeckung gemacht. Benjamin Hammer mit den Einzelheiten.
Ein Reporter des Senders Kahn konnte die Höhle bereits besuchen. Sie liegt im Gebirge, das vor dem Toten Meer steil in die Höhe ragt. Extrem heiß und trocken ist es in der Gegend. Perfekte Bedingungen, damit Gegenstände Jahrhunderte und sogar Jahrtausende überdauern. Hier haben wir eine sehr schöne Sohle einer Sandale, sagt eine Archäologin. Das ist wirklich beeindruckend. Man kann sogar die Naht erkennen, die am Rand der Sohle gefertigt wurde, sogar die Riemen an den Seiten. Es ist eine typische Sandale, mit der wir heutzutage an den Strand gehen. Mit dem Unterschied, dass diese Sohle etwa 2000 Jahre alt ist. Höhle des Horrors haben die Forscherinnen und Forscher den Ort der Funde genannt, weil sie nur extrem beschwerlich mit Seilen erreicht werden kann. Außerdem wurden in der Höhle etwa 40 Skelette gefunden. Sie stammen aus der Zeit des jüdischen Bar Kochba-Aufstandes. 132 bis 136 nach Christus rebellierten Juden gegen die Römer. In der Höhle suchten sie offenbar Schutz. Die Schriftrolle, die nun für so viel Aufsehen sorgt, war möglicherweise bereits 100 Jahre alt, als sie in die Höhle gebracht wurde. Von ihr sind Fragmente erhalten, mit Bibeltexten auf Griechisch. Rekonstruiert wurde unter anderem ein Text aus dem Buch Sacharja, das zum 12-Propheten-Buch gehört. Darin heißt es:
Das sind die Dinge, die ihr tun sollt. Sagt untereinander die Wahrheit, fällt an euren Stadttoren Urteile, die der Wahrheit entsprechen und dem Frieden dienen.
Einen Fund dieser Art gab es in der Region zuletzt vor 60 Jahren. Die Forscherinnen und Forscher sind auch deshalb so begeistert, weil über den Bar Kochba-Aufstand bisher nur wenig bekannt ist. Der Archäologe Ofer Sion leitete die Ausgrabung der israelischen Antikenbehörde. Aus der Literatur und der Geschichte wissen wir nichts über Bar Kochba. Deshalb sind es die archäologischen Fundstücke, die uns etwas darüber erzählen. Es gab sogar solche, die behaupteten, es hätte Bar Kochba nie gegeben. Aber die archäologischen Funde, vor allem die aus dem Bergland Judäas stammen, erzählen so viel. Die Forscherinnen und Forscher trieb nicht nur die Neugier an. Es ging auch um den Faktor Zeit, um die Furcht, dass ihnen antiken Räuber zuvorkommen. Immer wieder tauchen Objekte auf dem Schwarzmarkt auf. Amir Ganor leitet eine israelische Behörde, die den Raub der Antiken verhindern soll. Einmal erreichte seine Einheit ein wichtiger Papyrus. Die Suche nach dem Ursprung führte die Forscherinnen und Forscher in ein Wüstenwadi. Wir betraten die Höhlen, in denen die Diebe bereits gewesen waren. Das war ganz schön deprimierend, weil wir in jeder Höhle ein Bild der Zerstörung vorfanden. Uns wurde klar, dass wir 60 Jahre verloren hatten. 60 Jahre lang haben wir uns verteidigt. Und dieses Mal haben wir uns entschieden, anzugreifen. Bis jetzt sind wir 400 Höhlen durchgegangen. Seit 2017 durchkämmt die israelische Antikenbehörde systematisch die Region. Sie will möglichen Dieben damit zuvorkommen. Die israelische Antikenbehörde glaubt, dass die nun gefundenen Schriftstücke nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung sind. Israel Hasson, der Chef der Behörde, spricht auch von einem Weckruf für den Staat. Er forderte die israelische Regierung auf, mehr Geld für die Rettungsaktionen zur Verfügung zu stellen, damit das, was aktuell noch in den Höhlen der judäischen Berge liegt, nicht in die falschen Hände gelangt.
Erstmals seit Jahrzehnten wurden in Israel antike Bibelfragmente entdeckt, Benjamin Hammer berichtete. Tomasz Halik ist katholischer Priester, Soziologieprofessor und einer der wichtigsten Intellektuellen in Tschechien, mit Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Sein Wort hat Gewicht, auch weil er auf eine bemerkenswerte persönliche Geschichte zurückblicken kann. Zur Sowjetzeit war er in der Untergrundkirche aktiv, wurde 1972 heimlich zum Priester geweiht. Nun ist sein neuestes Buch auf Deutsch erschienen, in dem sich der Theologe mit der Pandemie und ihren Auswirkungen auf den christlichen Glauben beschäftigt. Die Zeit der leeren Kirchen heißt der Titel. Kilian Kirchgessner hat mit Tomasz Halik über Kirche, Krise und Corona gesprochen.
Er sitzt zu Hause, mitten in der Prager Altstadt und ein paar Schritte entfernt von der Moldau. Tomasz Halik hat sich in der Pandemie eingeschlossen. Bei sich zu Hause in der Wohnung voller überquellender Bücherregale geht er ans Telefon. Mit seinen 72 Jahren gehört er zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Einige prominente Wissenschaftler seiner Generation sind in Tschechien bereits gestorben.
Für mich war es erstmal ein Schock, dass ich in die Kategorie der Senioren gehöre. Jemand, der sich ständig unter Studenten und jungen Leuten bewegt und der immer noch viel Arbeit hat, merkt einfach nicht, dass er älter wird. Aber ich musste mir sagen, ja, ich gehöre zu den Alten oder zu den Älteren und damit zu einer der am meisten gefährdeten Gruppen. Auch mir schaut der Tod über die Schulter, wie man auf Tschechisch sagt.
Eine einschneidende Erfahrung ist das für Tomasz Halik, der in seinem Leben schon öfter in Grenzbereichen unterwegs war. Vor der politischen Wende war er ein tragendes Mitglied der tschechoslowakischen Untergrundkirche. Im Geheimen studierte er auch katholische Theologie, wurde 1978 im Untergrund zum Priester geweiht. Nach 1989 gehörte er zu den engen Beratern des Präsidenten Václav Havel. Heute ist er der bekannteste Theologe Tschechiens. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie kam er aus Amerika zurück. Dort verbrachte er einige Monate als Gastdozent an einer Universität. Etliche große Reisen zu Vorträgen musste er wegen der Pandemie absagen.
Ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn eine Türe zugeht, dann öffnet sich eine andere. Dass sich mir die Türe des Reisens verschlossen hat, hat mir die zur persönlichen Meditation, zum Dienst und zu den Online-Predigten geöffnet.
Die Online-Predigten. Tomasz Halik ist Pfarrer der Studentengemeinde an der Prager Karls-Universität. In der Osterzeit des vergangenen Jahres hielt er seine Predigten vor der leeren Kirche und übertrug sie im Netz. Nur die Predigt, nicht den ganzen Gottesdienst. Dem Streaming von Gottesdiensten steht er skeptisch gegenüber. Einige 10.000 Zuschauer erreichte er jede Woche mit seiner Internetpredigt. Dort am Ambo überlegte er laut, was die leeren Kirchen eigentlich bedeuteten. Diese Predigten stehen im Mittelpunkt seines Buches, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist. Er habe in dieser ersten Osterzeit unter Corona-Bedingungen das Bedürfnis verspürt, zu reflektieren, was er tut, Rechenschaft abzulegen über sein Wirken, sagt Tomasz Halik. Jetzt steht das zweite Osterfest in der Pandemie vor der Tür.
In diesem Jahr konzentriere ich mich darauf, dass die zentrale Botschaft von Ostern und der Auferstehung nicht nur ein Happy End ist und dass es nicht nur darum geht, was mit Jesu Körper passiert ist, sondern es ist eine Vergewisserung, dass wir Jesus nicht unter den Toten, sondern unter den Lebenden suchen sollen. Dass er uns durch die geschlossenen Türen der Angst entgegentritt und sich legitimiert mit seinen Wunden. Ich glaube, wir treffen ihn dort, wo wir die Angst überwinden und wo sich Wunden zeigen. Ich glaube nicht an einen Christus, der keine Wunden trägt.
Jesus unter den Lebenden suchen, das ist ein Thema, das Tomáš Halík auch in seinem jüngsten Buch aufgreift. Er spricht dort von der kategorialen Pastoral, davon, dass die katholische Kirche sich als Begleiterin in existenziell kritischen Situationen anbieten solle. Er denke dabei zum Beispiel an Krankenhauskaplane, an Gefängnispfarrer und an Militärseelsorger.
In ihnen sehe ich die Avantgarde der künftigen Kirche. Seelsorger sind zum Dienst an allen berufen, nicht nur an den Gläubigen. Es ist nicht ihre Aufgabe, Leute zum Glauben zu bringen, sondern es geht darum, die geistliche Dimension des Lebens zu entwickeln, um die geistliche Begleitung. Die Menschen stellen gerade in solchen Grenzsituationen, im Krankenhaus, im Militäreinsatz, im Gefängnis, die Fragen nach dem Sinn des Lebens und ihrer Situation. Heute befinden wir uns alle in einer Grenzsituation und stellen uns diese Fragen. Die Kirche sollte da nicht nur mit ihren traditionellen Antworten kommen und in einer Sprache, die niemand außerhalb der Kirche versteht.
Nur wenn die Kirche neue Antworten hätte auf all die neuen und alten Fragen in Grenzsituationen, nur dann käme sie raus aus dem Ghetto. In der Corona-Pandemie, bilanziert Tomáš Halík, habe er seine Zweifel daran, ob seiner Kirche das gelinge.
Ich war ein bisschen enttäuscht über die Passivität des Klerus und der Hierarchie unserer Kirche. Ich hatte den Eindruck, sie versuchen vor allem, die Gottesdienste durch etwas anderes zu ersetzen. Zu sehr wurden die Fernsehübertragungen betont. Ich bin da skeptisch. Online kann man Daten übertragen und Informationen, sicher auch eine Predigt oder eine Vorlesung. Aber zur realen Anwesenheit Christi in der Eucharistie gehört auch die reale Anwesenheit von Gläubigen.
Die Online-Gottesdienste erfüllten immerhin eine andere Funktion.
Ich verstehe sie eher als Möglichkeit zur Solidarität mit denen, die wir als Katholiken oft vom Tisch der Eucharistie weggeschoben haben, seien es Gläubige anderer Kirchen oder die Christen in den sogenannten illegitimen Situationen, die Geschiedenen und Neuverheirateten etwa. Die an die Papst Franziskus denkt, was ihm viele Pharisäer der heutigen Kirche verübeln. Es war eine Prüfung der Solidarität für alle, auch für die Kirche. Und eine Herausforderung, andere Arten zu suchen, seinen Glauben zu leben und zu erleben, wenn wir keinen Zugang zur Liturgie haben.
Viele Familien hätten in der Pandemie mit Gesprächen über den Glauben, mit gemeinsamem Lesen in der Bibel ihren Glauben beleben können, sagt Halík und denkt dabei vermutlich auch zurück an seine eigene Zeit in der Untergrundkirche. Auch damals, als die offiziellen Gottesdienste streng von der Staatssicherheit überwacht waren, trafen sich Katholiken heimlich im Wohnzimmer, um ihren Glauben dort zu leben. Eine ähnliche Situation wie heute, auch wenn diese Treffen jetzt nur im Familienverband möglich sind. Sicher gäbe es aber auch viele, für die der Sonntagsgottesdienst ein reines Ritual, eine bloße Gewohnheit gewesen sei. Die stellten jetzt in der Zeit der Pandemie fest, dass sie auch ohne ihn ganz gut leben könnten und kämen wohl in vielen Fällen auch danach nicht wieder zurück. Vermutlich, sagt Tomáš Halík, werde sich nach der Pandemie die Zusammensetzung der Gläubigen in den Kirchen verändern. Und das nicht nur in Tschechien, dem religionskritischen Land, in dem sich nur eine kleine Minderheit überhaupt noch zu einer Kirche bekennt. Das ist eines der Lieblingsthemen von Tomáš Halík, wie die katholische Kirche der Zukunft aussieht. Mit dieser Frage hat er sich schon lange vor der Pandemie beschäftigt. Jetzt, mit viel Ruhe in seinem Studierzimmer, habe er viel über Kirchenmodelle nachgedacht.
Eines ist die Definition der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil: Gottes Volk auf Pilgerreise durch die Geschichte. Das zweite Modell ist das von der Kirche als Schule der christlichen Weisheit.
Und das dritte ist die beliebte Metapher von Papst Franziskus von der Kirche als Feldlazarett. Zuletzt hat der Papst oft von der Kirche als Ort der Begegnung und des Gesprächs gesprochen. Das finde ich heute sehr wichtig. Die Kirche als Ort, an dem Leute miteinander reden, aber auch in der Meditation zusammen schweigen können. Dieser kontemplative Zugang zum Leben ist eine Medizin. Die Zukunft wird weniger von den traditionellen Gemeinden geprägt, sondern eher von geistigen Zentren, in denen Übungen, Meditationskurse und so weiter stattfinden. Da kommen Leute aus verschiedenen Kirchen zusammen, die geistig Suchenden. Dieses Modell ist eine Inspiration für die Zukunft.
In seinem jüngsten Buch spricht er aber nicht nur von Chancen, sondern auch von Gefahren, etwa von einem möglichen Schisma, einer Spaltung, die der katholischen Kirche drohe. Im Gespräch konkretisiert er das. Er wünsche sich ein solches Schisma nicht, er befürchte vielmehr, dass es darauf hinauslaufen könnte. Die Trennlinien verliefen so ähnlich wie in der Gesellschaft entlang psychologischer Motive. Es gäbe die einen, die offen für neue Gedanken und fähig seien, Fragen zu stellen, und die anderen, die nur an der Vergangenheit orientiert seien. Wichtig sei es, ein Gespräch zwischen den Vernünftigen anzuknüpfen, egal welche politische Meinung sie vertreten und zu welchen Strömungen in den Kirchen sie gehörten.
Der Glaube, die Religion, das Christentum sind immer in Bewegung. Es ist nicht ein eindimensionaler Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren oder auch im Gegenteil ein ständiger Verfall hin zum Schlechteren. Es ist ein Drama. Auch die Säkularisierung war eine wichtige Etappe in der Geschichte der Christenheit, aber sie war nicht das letzte Wort.
Halik ist als römisch-katholischer Priester nicht nur Theologe, sondern auch habilitierter Soziologe. Und als solcher beobachtet er seit Jahren die Tendenz, aus Religionen politische Ideologien zu machen. Und noch eine Entwicklung, sagt Tomasz Halik, beobachte er, eine Wende zu einer intensiveren Spiritualität.
Die ist natürlich vielversprechend, aber es ist wichtig, zwei Seiten zu verbinden. Wenn die gemeinsame Aktivität der Gläubigen nicht auch eine spirituelle Dimension hat, ist es gefährlich. Und gleichermaßen gefährlich ist es, wenn sich die Spiritualität nur als private Innerlichkeit versteht, die getrennt ist von unserem Engagement in der Gesellschaft. Das Christentum der Zukunft muss sowohl die kontemplativen Aspekte haben, die tiefen Wurzeln, als auch die Fähigkeit, auf die Zeichen der Zeit zu antworten.
Und was heißt das jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie und angesichts all der anderen Umbrüche unserer Tage? Tomasz Halik denkt kurz nach, dann sagt er:
Es ist natürlich, dass der Mensch die Sehnsucht nach Gewissheiten und Sicherheit hat. Die Kirche hat dieses Dach für die Seele immer angeboten. Aber der übermäßige Wunsch nach Gewissheiten und Sicherheit ist gefährlich. Es nimmt manchmal die Form von Nostalgie nach einer Welt an, die es nicht mehr gibt. Das führt zu Utopien, zu einem Vortäuschen von Vergangenem. Man kann nicht zurück in die Zeit der vormodernen Gewissheiten. Wir müssen lernen, mit den vielen Paradoxien zu leben in dieser Welt, die bebt. Was fest ist, ist oft steinern und nicht lebendig. Zum Leben gehört, dass es in Bewegung ist. Wir müssen lernen, in dieser Welt mit ihren Erschütterungen zu leben.
Von einer Solidarität der Erschütterten spricht er in Anlehnung an den tschechischen Philosophen Jan Patočka. Auch diese Solidarität der Erschütterten, gerade sie, sei eine Aufgabe seiner Kirche.
Kilian Kirchgessner berichtete, und das neue Buch von Tomasz Halik heißt »Die Zeit der leeren Kirchen – Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens«. 208 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 20 Euro. Der Dachstuhl der Kathedrale Notre-Dame in Paris wurde früher liebevoll der Wald genannt, denn er bestand aus mehr als 1000 Eichenbalken, jeder von einem anderen Baum. Früher das heißt bis vor 2 Jahren. Denn im April 2019 zerstörte ein verheerendes Feuer große Teile der historischen Kirche, darunter auch den hölzernen Dachstuhl. Wenig später beschloss das französische Parlament die Rekonstruktion der Kirche, die nicht nur zum Weltkulturerbe gehört, sondern für Franzosen auch ein nationales Wahrzeichen ist und für Katholiken die Bischofskirche der Hauptstadt. Für den Wiederaufbau werden nun wieder tausende Eichen gebraucht. Woher sie kommen und wie sie ausgesucht werden, hat Stefanie Markert beobachtet.
Der Wald von Bercé südlich von Le Mans. Eichen, soweit das Auge reicht. Hoch, gerade und dünn wie riesige, ungekochte Spaghetti ragen sie in den Himmel. Jede scheint eine Persönlichkeit zu haben, die nach einem Namen verlangt. Und wirklich, einige sind getauft. Jene, die gleich fällt, trägt eine Plakette mit der Nummer 1. Hugues Boutier, Kinnbart, 23 Jahre, steht mit Helm, Klettergurt und Kettensäge bereit, den Stamm in luftiger Höhe zu entästen. Es ist genial, ein historischer Moment. Wir stehen am Anfang des Wiederaufbauprozesses. Ich lasse nur den Mittelteil der Krone dran. Er mindert dann den Aufprall, damit es keine Risse gibt. Es ist eine Ehre, einen Baum für Notre Dame zu schlagen. Das gibt's nur einmal im Leben.
Notre Dame, donc forcément, c'est un honneur. On fera ça qu'une fois dans notre vie.
Flugs ist Hugues oben und sägt los. Die kräftigen Äste krachen zu Boden. In allen Regionen Frankreichs haben sich die Forstleute mobilisiert, um 1000 Eichen für Notre Dame zu spenden. Die eine Hälfte stammt aus Staatswald, die andere aus Privatforst. Hugues ist wieder unten. Seine Kollegen sägen die Fallkerbe, setzen den Sohlenschnitt an und treiben den Fellkeil ins Holz. Und dann kippt die Eiche so schnell um, dass manch Zuschauer nicht mal die Videofunktion auf dem Handy starten konnte. Der Aufprall erschüttert den Waldboden auch noch in 100 Meter Entfernung. Forsttechniker Anthony Janot geht als erster zum Baum, mit einem riesen Messschieber, Messkluppe genannt. Die Dimension des Baumes, an der Basis 105 cm im Durchmesser, allein der Stamm ist 20 Meter lang. Die Eiche ist gleichmäßig gewachsen, zylindrisch, das macht sie interessant. Die Jahresringe sagen mir, dass sie nicht mehr ganz jung ist, etwa 220 Jahre. Sie hat viele raue Winter und heiße Sommer erlebt und war viel widerstandsfähiger als wir Menschen.
Qui sont certainement plus résistants que les hommes.
Die Bercé-Eichen sind auch für Weinfässer weltberühmt. Aber Vater und Sohn Ferruel sind sich einig. Ein Baum von uns hier für Notre Dame, also für Frankreich, darauf sind wir stolz. Das finde ich besser, als wenn das Holz ins Ausland geliefert wird, etwa nach China. Insgesamt wurden 8 Eichen aus Bercé für Notre Dame ausgewählt, mit Drohnen und 3D-Simulationen. Verantwortlich? Die einzige Frau im Forstteam vor Ort, Claire Quignonès. Sie können Jahrhunderte in der Kathedrale bleiben, das ist großartig. Wir geben den Bäumen ein zweites Leben. Eine super Würdigung für alle Forstleute, die sie aufgezogen haben. Wie alle großen Staatswälder war auch dieser hier einst im Besitz der Krone. Colbert, Finanzminister beim Sonnenkönig Ludwig XIV., hat vor rund 400 Jahren begonnen, die Forste zu verwalten. Sie brauchten große Bäume, damals für Schiffe, heute für die Kathedrale. Ein Holzvollernter mit spitzem Greifer schnappt den dicken Stamm und transportiert ihn ab. Bis zum Sommer ruht er im Schatten, dann geht's ins Sägewerk, danach 18 Monate zum Trocknen. Der Feuchtigkeitsgehalt muss auf unter 30% sinken. Anfang 2023 bekommen die Zimmerleute das Holz, weiß Emeric Albert, Vertriebsdirektor der Forstbehörde.
Là, il est parfait.
Er ist perfekt, ganz gesund. Dieser hier entspricht genau den Vorgaben der Architekten. Daraus werden Balken, 40 x 36 cm, knapp 17 Meter lang. Der Baum wurde ausgewählt, weil er leicht gebogen ist und damit dem Gewölbe Notre-Dames folgen wird. Auf diesen Balken wird der neue Spitzturm ruhen. Wir wissen exakt, wo das Holz eingebaut wird. Die Anspannung ist gewichen. Man scherzt, verabredet sich zum Mittagessen. Forsttechniker Yvan Sevré rollt sein Maßband ein. Das war eine Challenge und eine Ehre für uns, für Notre Dame zu arbeiten. Mit 250 Jahre alten Bäumen zu arbeiten, ist an sich schon außergewöhnlich, denn es ist das Erbe unserer Vorgänger. Und wir machen Platz für eine neue Eichengeneration. Die Kleinen sind schon da, 1,50 hoch. Wir hinterlassen also auch ein Erbe. Treffen wir uns wieder, in 200 Jahren.
Eh bien, dans 200 ans.
Dann wird Notre Dame längst wieder auferstanden sein. Der Brand ein Datum im Geschichtsbuch. Und im Wald von Bercé werden wohl immer noch die schönsten Eichen Frankreichs wachsen. Dank Hugues, Claire, Emeric und den anderen.
Stefanie Markert berichtete, und das war Tag für Tag am Mittwoch. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Heute Abend um 20.10 Uhr können Sie hier im Deutschlandfunk das Feature aus Religion und Gesellschaft hören. Es heißt, wie lange noch die Spiritualität des Wartens. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.